Du hast auch eine Rennlizenz für Autos, die du mal bei Audi gemacht hast. Hast da wohl auch schon ein Auto versenkt.
Was? Ich will niemals irgendwie auf meine Karriere zurückblicken und mit denken so, oh, verdammt, du hast es einfach nicht, ich habe es einfach nicht komplett durchgezogen. Wie kriegen das zum Beispiel die Norweger hin, dass da ja, 20-Jährige, 23-Jährige dastehen und skifahrerisch und auch mental eine Reife haben, die ich mit 30 habe? Es wird auch Fin del Mundo genannt, also Ende der Welt, da ist der Name, ist Programm.
Ich mache lieber richtigen körperlichen Sport.
Oh, jetzt müssen wir aufpassen.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Der Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen und Skispringer im polnischen Whistler ist gemacht und damit sind neben den Alpinen nun auch die Skispringer in die neue Saison gestartet. Knapp 2,5 Wochen noch, dann geht's auch in allen Disziplinen wieder ordentlich rund und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Ski Happens, Staffel 3, Folge 2 steht an. Wir wollen heute kurz über den Weltcup-Auftakt in Whistler sprechen, bevor es für euch dann natürlich noch unser Gespräch mit Linus Strasser gibt. Mein Name ist Corinna Horn. Und mir zugeschaltet sind natürlich wie immer aus München Moritz Batscheider.
Hallo.
Und aus Zypern, ich find's immer noch absolut wild, Vinzenz Geiger.
Hallo.
Vinzi, bitte gib uns ein kurzes Update, wie ist es auf der Insel?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist jetzt Montag und wir sind am Samstag angereist und ja, die ersten 2 Tage waren sehr schön. Perfektes Wetter und wir waren auch schon beim Skirollern. War zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den Körper, wenn man die letzten Einheiten bei 3-4 Grad und Regen gemacht hat daheim. Jetzt bei 26 Grad in der Sonne. Sehr schön ist es, aber war schon eine kleine Umstellung.
Coco, ich glaube, wir haben einen neuen Standort, weil wir eben eine Firma gegründet haben. Dann haben wir so gewitzelt, so wo wir unsere She Happens Headquarters hinverlegen. Also ich glaube, München, Oberstdorf, Garmisch, alles wurscht. Ich glaube, wir
Zypern.
Wir bauen uns da was auf. Sehe ich schon.
Aber dann lasst uns doch vom sonnigen Zypern zumindest kurz ins regnerische Whistler schauen. Zumindest am Samstag waren die Bedingungen nicht ganz ideal. Bei den Damen gewinnt die Norwegerin Silje Opseth vor Sarah Marita Kramer und Eva Pinkelnick. Beste Deutsche wird Selina Freitag als 19. Und bei den Herren gewinnt am Samstag David Kubacki vor Halvor Egner-Granerud und Stefan Krath. 12. wird Pius Paschke und damit bester Deutscher. Was war euer Eindruck am Wochenende? Wir haben ja darüber gesprochen, okay, die Fernsehbilder werden sicherlich ein bisschen komischer, wenn man den Auftakt auf Eisspuren Matte macht. Wie ging es euch beim Zuschauen?
Ich fand es erstaunlich, wie man sich dran gewöhnt an die Matte. Also wenn man, ich habe dann eigentlich alle 3 Tage schon reingeschaut, vielleicht nicht alles ganz gesehen, aber schon zumindest auch die guten Sprünge angeschaut und da ist mir schon eigentlich dann gar nicht mehr so krass aufgefallen, dass es kein Schnee war. Das wäre, glaube ich, eher krasser, wenn man jetzt auf Schnee anfangen würde und dann wieder auf die Matte wechseln wird. Und sonst, was ich auffällig fand, war, dass die Deutschen gar nicht so gut waren. Also ich hätte sie ein bisschen stärker eingeschätzt. Und es sah ein bisschen verkrampft noch aus. Und bei den, der Kubacki überragend, der hat ja wirklich fast jeden Sprung, glaube ich, gewonnen. Das war dann doch wirklich, der hat seine Form schon gefunden. Mal schauen, ob er sie halten kann über die lange Pause hinweg.
Weil du sagst, man gewöhnt sich so schnell an die Matte. Da haben wir vielleicht auch nochmal, also du beschäftigst dich ja deutlich mehr mit Skisprungmatten als jetzt ich zum Beispiel oder die Coco oder jeder andere Fernsehzuschauer. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, wie krass man doch als Zuschauer, Fernsehzuschauer an gewisse Bilder gewöhnt ist und durch gewisse Bilder geprägt ist. Weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, es fesselt mich noch nicht so. Ich bleibe noch nicht so dran. Es passiert vielleicht schon eher mal, dass man parallel auf den Second Screenshot, also am Handy, irgendwas macht oder weiß ich nicht. Weil es in meinem Kopf einfach so verankert ist, wenn die auf Matte springen, dann geht's um nichts quasi. Also dann ist das meinetwegen ein Sommer-Grand Prix oder halt irgendwie Training oder wie auch immer. Aber das ist kein Weltcup. Und dann realisiert man auf einmal so, ja nee doch, das waren jetzt die ersten zwei Weltcups. David Kubacki, wer hätte es gedacht vielleicht, in Anführungszeichen, hatte schon 200 Weltcup-Punkte. Es ging also doch um was. Und diese Erkenntnis diese Beobachtung konnte ich an mir selber machen, wie krass das verknüpft ist mit, okay, die springen da auf so eine Matte, das ist nicht so wichtig. Mhm. Ging das dir ähnlich, Coco?
Ging mir ähnlich, muss ich auch sagen. Also ich habe Samstag, Sonntag auch immer nur kurz eingeschaltet, muss ich sagen, weil ich hatte irgendwie auch das Gefühl, okay, irgendwie sind es Sommerwettkämpfe und die Temperaturen draußen lassen es jetzt auch noch nicht wirklich zu, dass man irgendwie so schon im Wintermodus ist, finde ich. Deswegen ging mir schon ziemlich ähnlich wie euch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir daran liegt, dass ich selber immer auf der Matte springe und jetzt schon seit Mai oder was da ständig springe und für mich das sehr normal ist, dann liegt es wahrscheinlich an dem und es ist doch nicht so normal, dass ein Weltcup auf Matte ist. War ja auch das erste Mal und wurde ja oft genug erwähnt im Fernsehen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ich hatte es mit dem Kollegen davon, der meinte, man müsste die Matten einfach weiß machen, wenn man im Winter auf Matten springt. Das macht vielleicht auch schon mal so einen kleinen psychologischen Unterschied in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Das haben wir auch gesagt. Das wird wahrscheinlich schon deutlich was ändern, weil wir hatten ja auch es gibt viele Schanzen, die früher waren die Spuren auch noch einfach mit Schnee belegt und jetzt sind das ja Keramikspuren, wo einfach eine Eisschicht drüber ist. Und das fangen sie jetzt auch immer mehr an, außen das Weiß zu färben, dass es zumindest so ausschaut, als wäre es Schnee. Klar, jetzt in Whistler nicht, da ist es in so einem schönen Lila, aber auf den meisten Schanzen wird es dann schon weiß gefärbt.
Aber um aufs Sportliche zu kommen, du meintest, du warst überrascht, die Deutschen waren gar nicht so gut. Vielleicht da mal konkret drauf, weil am Samstag auffällig, dass man von allen Beteiligten, die irgendwo vor ein Mikrofon getreten sind, irgendwo gehört hat, im Anlauf gab es schon Probleme. Also Katharina Althaus meinte schon so, schon in der Anfahrt, da irgendwie hat irgendwas nicht gepasst. Bei den Männern ging es dann oft drum, Wasser in der Spur und irgendwie, das läuft nicht so. Diese Probleme hatten ja aber andere Nationen nicht. Ist das dann vielleicht, und wir wissen, es ist sehr heikel, sich da, wir wollen uns natürlich auch da gar nicht abschätzig äußern, so gegenüber dem Team, das die Ski präpariert, aber ist es vielleicht dann, hat man da irgendwie ins Klo gegriffen, was die Skipräparierung angeht, wenn man da überall so Probleme hat und andere Nationen nicht?
Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, weil ich habe mal die Anlaufgeschwindigkeit angeschaut und es war jetzt nicht so, dass Team Deutschland da jetzt so extrem hinterhergefahren ist. Aber klar, es kann sein, dass irgendwie der Schliff, den die Deutschen auf dem Ski hatten, dann ein bisschen mehr, mir sagen, da dazu geschoben hat, dass es sich nicht ganz so schön weggleitet. Das kann schon damit zusammenhängen und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass da fühlt man sich dann nicht einfach nicht ganz so wohl in der Anlaufspur und dann wird es schon deutlich schwerer.
Also Andi Wellinger zum Beispiel hat vor dem Sportschau-Mikrofon das so beschrieben, weil es geregnet hat, Wasser in der Spur und dann sei das so, wie wenn man mit dem Auto in eine Pfütze fährt und man schwimmt so auf und das schüttelt einen durch quasi. Aber andere hatten das wohl nicht und ich muss sagen, generell, Coco, weil du die Ergebnisse schon vorgetragen hast, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen hatte ich so das Gefühl, ist auf einmal wieder so 2014, Eva Pinkelnick steht ganz vorne, David Kubacki. Es ist irgendwie zurück zu den Oldies quasi.
Ja, es waren auch ganz viele, ich fand, es waren relativ wenige junge vorne dabei, also wenige neue Gesichter. Klar, ein, zwei schon, aber so in der Spitze waren es doch die Routinierten, die dann gut abgeschnitten haben.
Finzi, was sagst du zu den Österreichern und den Norwegern, die ja wirklich ein starkes Wochenende hatten mit etlichen Top-10-Platzierungen?
Ja, also die waren wirklich, so die Mannschaft gesamt war halt sehr stark, vor allem auch bei Österreich. Und bei Norwegen war es auffällig, dass sie noch keinen Kopfsponsor haben. Das läuft ja in dem Land ein bisschen anders ab, wie bei uns jetzt, wo sich jeder seinen eigenen Sponsor suchen kann. Da in Norwegen läuft das über einen Verband und dann haben alle, die ganze Mannschaft, den gleichen Sponsor auf dem Kopf. Und da war ich ein bisschen verwundert drüber, dass die da jetzt am Weltcup-Start noch nichts draufstehen haben.
Was glaubst du, was muss noch passieren, zum Beispiel bei Karl Geiger? Klar, es ist erst ein Standort, erst zwei Springen, aber direkt im ersten Wettkampf der Saison nicht in den zweiten Durchgang zu kommen, das nagt mit Sicherheit auch.
Das wird sicher an ihm nagen, aber ich glaube, er wird da relativ schnell rauskommen aus der Krise vielleicht. Ist ja noch keine Krise und wie gesagt, das sind ja noch 3 Wochen oder 2 freie Wochenenden jetzt. Das ist schon eine Weile hin. Ich denke, da wird er gut trainieren können und ich glaube, da sieht seinen Ruka schon ganz anders aus. Ich glaube, da kann man die 2 Wettkämpfe echt nicht so gut vergleichen. Ich glaube, das dauert dann schon noch ein bisschen über die Wettkämpfe. Da wird, bis es sich, Werner Schuster hat bei Eurosport so gesagt, bis sich das alles eingependelt hat. Das dauert dann bis zur Tournee wahrscheinlich, wo viele noch stärkere Schwankungen haben.
Aber dann lasst uns doch Whistler abschließen und die Sportart wechseln zum Skialpin und reinhören ins Gespräch mit Linus Strasser. Wir haben vergangenen Freitag mit ihm gesprochen. Viel Spaß.
Wir starten in unsere persönliche Ski-Alpin-Saison mit einem Gast, der, wie uns ein Vögelchen gezwitschert hat, einen ganz besonderen Titel trägt. Herzlich willkommen, Mr. Magic Skier, Linus Strasser.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ja. Mr. Magic Skier.
Ich glaube, so heißt man gerne, aber was hat es denn damit auf sich?
Ja, es kann ja nur von Sebastian Holzmann kommen. Was hat es damit auf sich? Gute Frage. Ich meine, das war in Schweden, waren das FIS-Rennen in Kapdalis. Und ja, da gab es dann den Titel damals Mr. Magic Skier. Genau, und das Rennen habe ich damals gewonnen gehabt. Und da war eben der Sebi auch dabei. Aber viel besser neben dem Titel war natürlich, dass für ein FIS-Rennen, wo es mal kein Preisgeld gibt, gab es schon ganz gut Preisgeld und obendrein noch den Titel Magic Skier.
Lässt du dich bei offiziellen Anlässen hoffentlich auch so ansprechen etc.?
Auf jeden Fall, also bestehe ich schon sehr drauf. Ohne den mag ich gar nicht mehr. Weißt du, das ist auch, ich schaue auch immer bei Anrede, ist einfach, da ist immer nur Professor, Doktor und so und der ist leider nie dabei.
Ja, verstehe. Oder man kann ja auch im Personalausweis so Künstlername oder so eintragen lassen.
Ja.
Also denk damit das nächste Mal verlängern lassen. Aber kommen wir auf was Aktuelleres, deine Frisur.
Ja.
Also diesen Sommer gab es ein Video deiner beiden norwegischen Kollegen Braten und McGrath, die beide sich einen Mullet schneiden lassen. Ja. Und darauf hast du reagiert, aus Argentinien raus, meine ich, im Sinne von, hey Freunde, seid ihr ein bisschen spät dran.
Ja.
Du trägst den Mullet schon eine ganze Weile. Aber er muss wieder weg, wenn du heimkommst.
Ja.
Wurde er dir verboten hier in Deutschland? Das ist einfach ein Amerika-Ding.
Nee, also ich hab mir meine Haare über den ganzen Sommer eigentlich wachsen gelassen. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, wir haben geplant, also meine Freundin oder jetzige Frau, wir haben geplant, im Sommer zu heiraten. Und dann habe ich gesagt, hey, ich schneide mir zur Hochzeit einen Fokuhila. Und dann meinte sie so, nee, das machst du nicht. Und dann, ja, okay, alles klar, dann lasse ich es einfach wachsen und mache halt mit langen Haaren Hochzeiten und so weiter und schneide mir dann aber dafür in Ushuaia, also in Argentinien, den Foki. Und ja, dann dort angekommen, habe ich mir von meinen Teamkollegen einen Fokuhila schneiden lassen und bin aber damit jetzt nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen. Und das war, ja, irgendwie ganz lustig, dass dann wirklich 2 Wochen drauf auf einmal die beiden Norweger auch auf die Idee gekommen sind. Nee, aber ich habe mich dann so in die Frisur verliebt, dass sie immer noch, also ich lasse jetzt rauswachsen, sagen wir so. Genau.
Aber jetzt, wenn du schon verheiratet bist, darfst du sie dann jetzt wieder tragen, theoretisch?
Ja, ja. Also
jetzt ist schon wurscht quasi da.
Wär schon auch zur Hochzeit gegangen, aber ich wollte da nichts überstrapazieren.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu noch. Und dann aber doch auch mal aufs Sportliche geschaut. Wie war es denn überhaupt in Ushuaia? Weil das ist ja schon was ihr da im Sommer in Südamerika macht. Da kriegt man jetzt, wenn man kein absoluter Insider ist, wirklich wenig mit, was da passiert.
Ja. Ich meine, das sind eh immer, du musst ja eh immer nur in Instagram reinschauen, das ist eh immer dasselbe. Und viel mehr gibt's auch nicht. Ja, wie war Ushuaia? Also Ushuaia war richtig gut von den Verhältnissen. Die hatten einen sehr, sehr geilen Winter. Muss man vielleicht dazu sagen, weil für viele ist das, also ist selbst, für uns ist selbstverständlich, aber für viele nicht ganz klar, das ist ja Südhalbkugel. Das heißt, wenn wir Sommer haben, haben die Winter. Und die hatten einen sehr, sehr guten Winter und ja, wir hatten da extrem geile Verhältnisse, ausreichend Schnee vor allem und ja, war echt tipptopp. Umso trauriger ist es jetzt halt im Moment, dass es hier in Europa so armselig ausschaut mit dem Schnee, beziehungsweise dass die Temperaturen so warm sind. Nö, aber ansonsten war zum Glück, wie schon gesagt, Ushuaia die Verhältnisse geil. Das Einzige in Ushuaia ist halt, das ist, es wird auch Fin del Mundo genannt, also Ende der Welt, weil es der südlichste Punkt der Welt ist. Und ja, dementsprechend, also da ist der Name, ist Programm, da ist nichts mehr und ist jetzt. Also ich sag mal, wir sind immer so 3 Wochen unten und nach 3 Wochen machst du auch ein Kreuzzeichen, wenn es wieder heimgeht.
Linus, du hast jetzt gerade schon die Bedingungen in Europa angesprochen, die wetterbedingt leider nicht so prickelnd sind aktuell. Du warst jetzt die Woche im Schnalztal, aber bist schon wieder zu Hause.
Ja, ist im Moment ein bisschen eine anstrengende Situation, weil wie schon gesagt, ja, wir war jetzt kurzfristig, sind wir wieder auf Schnalztal gegangen, haben gesagt, wir bleiben von, jetzt muss ich kurz nachdenken, Mittwoch bis Samstag. Letztendlich war es jetzt dann nur Mittwoch, Donnerstag. Wir sind gestern wieder heimgefahren, einfach weil jetzt am Freitag relativ viel Schnee kommen soll. Ja, genau, einfach das Wetter schlecht geworden ist. Ja, und ansonsten ist es aber, geht's uns die ganze Zeit so, dass wir irgendwie planen, dann wird der Plan wieder umgeschmissen, dann ist man wieder 3 Tage zu Hause, weiß aber auch nicht, wann geht's wirklich weiter und wohin. Dann ist es so kein Fisch, kein Fleisch, so ein bisschen, weil dann kommst du daheim an, weißt auch nicht genau, dann trainierst du ein bisschen wieder Conditraining, aber auch, ja. Also es ist so ein bisschen eine komische Situation im Moment bei uns.
Aber es geht ja eigentlich allen gleich gerade, oder? Es sind gerade die Bedingungen irgendwo gut.
Ja, voll. Also es sind alle so ein bisschen am Schauen, wo sie trainieren können. Ich glaube, die Österreicher, die haben halt immer den Vorteil mit ihren Gletschern, dass die da auch ziemlich gute Connections haben und halt auf irgendwie, die kriegen dann Pisten hergerichtet oder einfach ja, Möglichkeiten geschaffen von den Gletscherbetreibern, die sonst niemand hat. Die Skandinavier, meine ich, sind eben, oder die Norweger sind oben in Schweden. Da schaut es aber auch wirklich nicht prickelnd aus. Also die fahren auf einem dünnen Streifen und müssen da auch noch salzen, weil es so warm ist. Ja, also ist, glaube ich, gerade im Moment für alle sehr schwierig.
Für alle schwierig, aber die Vorbereitung ja auch schon unterbrochen, weil du warst schon im Wettkampfmodus. Du hast in Sölden 2014 dein Weltcup-Debüt gegeben. Die letzten Jahre war es aber eigentlich nicht die Regel, dass du da an den Start gehst. Warum dieses Jahr?
Ich hatte die letzten Jahre ziemlich Probleme mit meiner Quadrizepssehne. Also das ist praktisch die Patellasehne, geht dann über die Kniescheibe drüber. Läuft dann noch weiter und geht dann in den Muskel rein, in den Oberschenkelmuskel. Also viele haben sie ja an der Patellasehne, ich hatte es oberhalb von der Kniescheibe, einfach eine Entzündung drin, die mich einfach daran gehindert hat, wirklich noch die Umfänge zu fahren, also ganz generell im Training und auch im Wettkampf. Und ja, da musste ich eh den Riesenslalom komplett rausnehmen und den Slalom so, also am Schluss konnte ich auch nicht mehr so viel Slalom trainieren. Ich bin dann die erste Saison wirklich extrem spät eingestiegen, auch erst, weil ich das nicht so richtig in den Griff bekommen habe. Das war eben vor 3 Jahren damals. Und jetzt seit die letzten 2 Saisonen habe ich es wieder ganz gut in den Griff bekommen. Genau, und habe halt dann die Vorbereitung vor allem in Argentinien wieder vermehrt einen Fokus auch auf den Riesenslalom gelegt. Das hat richtig gut funktioniert und darum habe ich dann auch gesagt, hey, lass doch Sölden mal probieren. Ja, war cool, war ein richtig geiles Rennen, aber mit der Nummer natürlich eine Herausforderung, sagen wir es mal so.
Es ist ja doch so, dass Sölden wie jedes Jahr eigentlich immer ein bisschen abgekapselt ist von dem eigentlichen Renngeschehen, das bei euch Technikern ja meistens erst im Dezember richtig losgeht. Wenn man jetzt mal Parallelevent gleich ausklammert, für was war Sölden in dem Sinne gut bei dir? Einfach mal sehen, hey, wo stehe ich gerade? Wie sind die anderen drauf?
Es war natürlich, also ich bin schon an den Start gegangen, um zu sagen, hey, ich will in die Top 30 reinfahren. Also mich für den zweiten Durchgang qualifizieren. Ja, am Schluss haben mir 8 Zehntel gefehlt, was jetzt keine Welt ist. Also das wäre sogar, glaube ich, auch möglich gewesen. Da hätte schon alles zusammenpassen müssen. Also das war natürlich mal so der Grundgedanke, also mich zu qualifizieren. Aber mir war natürlich auch klar, dass es sehr schwierig werden wird. Und im Endeffekt, ja, ist es dann auch wieder einfach ein Wettkampf haben, was nie schlecht ist, auch wieder mal im Riesenslalom an den Start gehen. Ja, das waren so die Hauptgedanken dabei. Und am Schluss habe ich jetzt auch niemanden irgendwo einen Startplatz weggenommen, weil es hätte eh kein anderer starten dürfen, wegen dieser FIS-Punkte-Regelung und so weiter. Und von daher, ja, war der Platz frei. Ich habe gesagt, ich fühle mich gut und habe Bock. Und ja, so, viel mehr war es dann gar nicht.
Wie die Coco gerade schon sagt, aber es ist ja auch immer ein großes irgendwie Sehen und Gesehenwerden, also auch auf sportlicher Ebene, weil man viele, ja, die man den ganzen Sommer über wahrscheinlich da wenig mitkriegt, dann das erste Mal wieder sieht. Und ein großes Thema war, dass einer, nämlich der letztes Jahr die kleine Kugel gewonnen hat, da mit komplett neuem Material am Start war. Kurzer Disclaimer dazu, da ist Finzi, dein Helmsponsor, groß mit involviert. Wir wollen da jetzt auch gar nicht zu groß irgendwie Werbung machen oder so. Was ich aber schon spannend finde, für dich jetzt als direkten Konkurrenten, auch für dich wäre es lange, letzte Saison noch möglich gewesen, diese Kugel zu holen. Was macht es, wenn da so ein großer Name, Henrik Christoffersen, auf einmal mit einem Materialwechsel macht, aber mit was um die Ecke kommt, was keiner kennt? Also er geht nicht zu einem anderen großen Hersteller, wo man weiß, okay, da steht jetzt ein Team dahinter, so und so ist das Material, sondern was komplett Neues.
Ich finde es ganz allgemein für den Skisport ist natürlich eine extrem geile Story, weil das ist schon, kannst du gar nicht ausdenken, dass irgendwie so die zwei größten Konkurrenten in den vergangenen Jahren, wo dann der eine aufhört, eine Skifirma gründet, den anderen dazu holt, ist natürlich schon Wahnsinn. Also abgesehen mal davon ist es, finde ich, extrem, extrem spannend natürlich auch zu sehen, was da geht. Und ansonsten wirklich jetzt zum Material, da traue ich mich überhaupt nichts zu sagen, weil ja, da hört man die wildesten Sachen und von daher, ja, ich fand's schon erstaunlich, wie gut das Glamour funktioniert hat in Sölden, aber letztendlich haben die auch so gute und so viel gute Leute abgezogen von den Firmen, dass ich auch glaube, dass das über kurz oder lang funktionieren wird bei denen.
Ja, noch dazu eben, wenn sie deinen Helmsponsor angesprochen, also das jetzt, also weiß man ja, da ist jetzt auch das Budget für Forschung, Entwicklung und sowas vorantreiben, ist natürlich auch mit Sicherheit nicht das Problem, wie vielleicht bei kleinen Herstellern. Aber bleiben wir doch vielleicht mal noch kurz bei Henrik Christoffersen und schauen nochmal kurz zurück auf die vergangene Saison, die natürlich ein absolutes Highlight deinerseits beinhaltet hat. Du hast deinen Sieg in Schladming unter anderem damit kommentiert, alles für diesen einen Moment. Wie lange zehrt man von so einem Moment?
Ja, ich sag mal so, den kann mir keiner mehr nehmen. Also, das ist schon mal das Schönste. Ja, das ist dann, also ich weiß nicht, wie es in Winzi da immer geht, aber ich habe für mich dann schon auch erkannt, das ist schon geil, das ist schon geil da oben stehen auf dem Podest und keine Ahnung, dann läuft die deutsche Nationalhymne und das erfüllt, also das ist schon, der Moment ist extrem cool, aber mir geht's dann immer so, wenn ich dann danach, keine Ahnung, im Auto sitze und nach Hause fahre oder auch die Wochen so danach, ist es schon auch eher, was bleibt, ist so dieses Durchhaltevermögen, der Weg bis dorthin. Das ist das, was von dem ich eher zehre. Das mich auch mit viel, also viel mehr mit Glück und Stolz irgendwie erfüllt, wie dieser Moment an sich wirklich dann, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, klar. Aber ich finde dann immer, bei mir wird, ich werde auch mal eigentlich ziemlich genau die gleiche Frage gefragt, weil halt das jetzt doch einfach das Highlight war letztes Jahr bei mir. Und dann währenddessen fällt einem natürlich dann viel Druck ab, aber so, wenn man dann so an die nächste Saison rangeht und alles, dann geht es einem eigentlich genau wie vorher, nur dass man weiß, okay, man muss jetzt nicht mehr, oder für mich selber muss ich jetzt nicht mehr irgendwas beweisen.
Total, das ist halt
schon viel wert einfach.
Geht es dann nur um einen selber oder vielleicht auch doch um so eine gewisse öffentliche Wahrnehmung, gerade bei dir, Linus, es wurde so oft gesagt, weiß nicht, Felix Neureuther das zum Beispiel sagt, ja, wir wissen alle seit 10 Jahren, dass der Linus auf allerhöchstem Niveau Skifahren kann und jetzt sehen wir es halt auch. Also ist es nur was, dass man vor sich selber nicht mehr diesen Druck hat oder vielleicht doch auch nach außen hin? So, okay, ich hab's euch gezeigt, ich kann dahin und ich stehe da auch zurecht.
Also klar ist es, es war natürlich immer eine Sache, die mich total angetrieben hat, zu sagen, weißt du, ich will... Ja, das hat mich extrem angetrieben. Ich will niemals irgendwie auf meine Karriere zurückblicken und mit denken so, verdammt, an dem Punkt oder du hast es einfach nicht, ich habe es einfach nicht komplett durchgezogen und hab da nicht alles dafür getan, dass es irgendwie hätte besser werden können oder wie auch immer. Ich wollte es einfach, ja, das war ein extremer Antrieb für mich, dass ich wollte es niemals irgendwas da bereuen. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich einen Haken hinmachen kann. Aber ansonsten, was die Öffentlichkeit anbelangt, ist es dann auch wieder krass. Der Schnee von Schladming ist auch schon wieder geschmolzen. Ist extrem vergänglich, das Ganze. Und am Schluss nehme ich das sehr gleich wahr wie der Vinci. Und zwar, mir ging es oft so, dass ich mir dachte so, boah, wenn du es mal schaffst, einen Weltcup zu gewinnen, dann so ungefähr, dann hast du es geschafft oder dann geht's dir auch besser oder keine Ahnung, dann fällt Druck von dir ab, dann kommen eben genau, treten genau diese Sachen ein und letztendlich ist es überhaupt nicht so. Das, wie schon gesagt, der Moment ist total cool, ist aber sehr vergänglich, der ist sofort wieder vorbei. Und was bleibt, ist einfach so für mich, wo bin ich vor 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren gestanden und was habe ich durchgemacht? Auch niemals aufgehört, irgendwie auch wirklich in Scheißzeiten, irgendwie immer den Willen einfach dazu gehabt, immer den Spaß dazu gehabt, weiterzumachen. Und das ist was bei mir bleibt.
Ich wollte es auch gerade ansprechen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, Linus, du weißt es ja selbst am besten, dein Weg nach ganz oben in die Weltspitze an dem Punkt, an dem du jetzt gerade bist, war auch kein einfacher. Ich meine, du hast viele Rückschläge erleben müssen. Erinnern wir uns mal zurück an die Saison 18-19. Da bist du von November bis Ende Januar in 11 nacheinander folgenden Rennen, bist du entweder ausgeschieden oder hast dich nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. Und ich meine, der Druck auf dich war immer groß, ist gefühlt auch immer größer geworden. Und es ist vielleicht auch einfach mal Anlass, über eine Zeit zu sprechen, die halt nicht so einfach war für dich, in der du auch über ein Karriereende nachgedacht hast, in der du irgendwie die Freude am Skifahren auch irgendwie verloren hast. Und mit der du mit Sicherheit auch für dich persönlich extrem viel gelernt hast, oder?
Total, genau so ist es. Das erfüllt mich jetzt noch, auch wenn ich jetzt dann denke, macht mich das für mich ganz persönlich, ohne dass ich sage, boah, den habe ich gezeigt oder wie auch immer, sondern mich erfüllt das total mit Stolz und Glück, wirklich aus, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aus solchen Situationen rauszukommen und am Schluss auch so ein Rennen zu gewinnen. Und ich sage das auch immer wieder, was weiß ich zum Beispiel. Es ist ganz oft so, dass mich Leute fragen, ja, aber was machst du nach der Karriere? So ungefähr, da musst du mal irgendwas Gescheites auch machen und studieren gehen und so weiter. Aber ich glaube, was wir da als Sportler machen, ist definitiv eine Ausbildung. Und das ist eine Ausbildung, die sehr privilegiert ist, die auch nicht viele so durchmachen können. Und das sind auch Sachen, die lernst du in keinem Studium. Diese Disziplin, dieses Durchhaltevermögen, dich da durchzusetzen und auch ganz viel mit dir irgendwie selber, dich selber kennenlernen in solchen Extremsituationen, wo du, ja, das geht so schnell im Sport zwischen ist alles super toll und im nächsten Moment denkst du, ey, warum tue ich mir das überhaupt an? Von daher ist der Sport am Schluss schon eine sehr coole Ausbildung, wie ich finde.
Geht es dir auch so, Finzi? Ist das für dich auch so eine Ausbildung im Leben quasi?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin ein bisschen jünger und habe vielleicht noch nicht so viele Tiefs erlebt in meiner Karriere, aber ich glaube so einfach, wie man viele Dinge angeht, das ist dann als Sportler, ist das selbstverständlich, aber im normalen Leben läuft das einfach alles ein bisschen anders und ich glaube da viele schätzen das dann auch sehr, sehr, schätzen das schon wert, wenn man dann jetzt aufhört zum Beispiel oder einen Sportler aufhört und dann irgendwie in einer normalen Firma anfängt zu arbeiten, dann hört man immer wieder, dass da einfach eine ganz andere Disziplin und Ehrgeiz einfach dran ist, weil man halt Jahr für Jahr halt an seinen Zielen arbeiten muss und man halt für sich selber arbeitet. Und ich glaube, da das ist schon ein großer Unterschied, auch jetzt in Einzelsportarten wie bei uns, wie zu einem Teamsport, da man zwar alles für die anderen machen muss, aber da wo das Kollektiv einen dann ein bisschen auffangen kann, so wie bei uns, wenn halt was nicht passt, dann büßt man das selber zu 100% ein. Und ich glaube, das vergessen viele oft.
Linus, du hast in Zagreb mal gesagt, nach deinem ersten Weltcupsieg im Slalom vor anderthalb Jahren, so ein Sieg, das macht was mit einem. Und ich meine, klar, es ist immer einfach, gute Rennen zu bringen, wenn man weiß, man ist gut drauf, man hat Selbstvertrauen. Es geht gefühlt wie von selbst. Aber wenn es halt mal nicht so läuft und das vielleicht sogar mehrere Rennen lang, dann ist es halt umso schwerer, da wieder rauszukommen. Und diese Leichtigkeit, die ich gerade angesprochen habe, die hattest du ja auch gewissermaßen letzten Winter. Aber glaubst du, diese Jahre, in denen es nicht so gut lief, haben deinen Blick auf Skifahren vielleicht auch irgendwie verändert?
Ja, also definitiv hat es das. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen weiter aus, oder ich habe für, weißt du, bei mir war immer das größte Problem, oder ich denke ganz allgemein im Sport ist, darüber wird viel zu wenig geredet, ist der Kopf. Was der Kopf mit dem Sportler macht oder mit dem Menschen machen kann, positiv wie negativ, ist extrem. Und ich habe immer gemerkt, dass mich mein Kopf einfach nicht lässt oder dass ich mich selber nicht lasse. Wenn ihr das versteht, ich habe mir immer selber die Chance genommen, dass es passieren kann. Also ich habe nie den Erfolg zugelassen praktisch. Der hat nicht passieren können, weil ich mir selber vorher immer die Chance genommen habe, weil ich in so einen Modus reingefallen bin, so ich bin an Felix in den Trainings um die Ohren gefahren, und zwar so, dass der teilweise nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann bin ich immer in so einen Muss-Modus verfallen. Oh, heute ist das Rennen, heute muss ich. Und ich bin auch in den Trainings wirklich, war ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich selber gemerkt, hey, das ist richtig, richtig gut. Und ich bin dann immer in die Rennen reingegangen und habe dann für mich selber auf einmal so das Gefühl gehabt, eben jetzt heute muss ich. Und zweitens, ich kann, ab jetzt kann es nur noch schlechter werden. Also ich kann jetzt gerade nur mehr verlieren. Und ich habe mich immer in so einer Position dann wiedergefunden, wo ich so dieser Fehlervermeidungstrieb in mir durchgekommen ist. Was das Schlimmste ist, was passieren kann im Sport. Wenn du nicht bereit bist, Fehler zuzulassen, das ist Katastrophe, weil dann, wie soll ich sagen, da machst du dich irgendwie kompakt und ängstlich ein und so weiter und da wirst du verkrampft und alles scheiße. Und das habe ich für mich selber einfach gemerkt. Habe ich gemerkt, hey, am Schluss der Einzige, der dir jetzt gerade hier im Weg steht und dir es nicht zulässt, dass dieser Erfolg oder ja, dass es überhaupt passieren kann, bist du selber. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich mir eben die Saison, die du angesprochen hattest, eben 18, 19 oder was das war, nach der Saison habe ich mir einfach dann ein Ultimatum gesetzt und weil das macht ja auch keinen Spaß. Wenn du merkst, hey, eigentlich könntest du ziemlich gut sein, du lässt dich aber selber nicht. Das ist extrem frustrierend. Und dann habe ich für mich mir selber einfach ein Ultimatum gesetzt und habe gesagt, hey, entweder du lässt es zu und schaffst es oder ich lasse es sein. Und davon war ich zu 100% überzeugt, dass ich es auch wirklich hätte sein lassen. Da wäre ich auch fein damit gewesen, weil es mir einfach, das hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe mir in der Saison einfach, und das ist auch heute noch so, ich setze mir einfach das Ziel, wenn ich meinen Wettkampf absolviert habe, will ich danach zurückblicken und sagen, hey, habe ich mir heute die Chance gegeben, dass der Wettkampf hätte gut sein können. Praktisch, weißt du, nicht in so einen Vermeider oder in so einen Fehlervermeidungsmodus kommen oder heute muss ich, sondern einfach, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch gesprochen, aber einfach loslassen. Einfach loslassen, das, was ich im Training mache, die ganze Zeit unterbewusst diese Abläufe trainieren, auch einfach passieren lasse, nicht in dieses System eingreife und ja somit auch Dinge passieren lasse, Erfolg passieren lasse oder auch Misserfolg passieren lasse, wie auch immer. Und wenn ich das jedes Mal geschafft habe, war ich zufrieden oder bin ich auch heute noch zufrieden mit dem Rennen. Darum sind auch immer so Fragen, ja, Linus, was nimmst du dir vor für die Saison? Alter, keine Ahnung. Also wenn ich kann sein, dass ich drei Rennen gewinnen kann, sein, dass ich keins gewinne und irgendwie schaue, dass ich jetzt mal in die Top 10 reinfahre. Ich weiß es nicht, aber ich will auf jeden Fall jedes Mal dieses Gefühl haben, dass ich mir selber einfach da nicht im Weg stehe. Und das habe ich für mich einfach geschafft und erkannt, aber ich habe trotzdem immer wieder so meine Momente, wo ich dann auch wo ich merke, boah, das sind einfach so, da fällt man zurück in alte Muster. Und das hatte ich zum Beispiel auch letzte Saison. Ich mag zum Beispiel das erste Rennen, das wir im Slalom immer haben, ist Val d'Isère. Mag ich nicht. Ist mir ein ganz unsympathisches Rennen. Und dann bin ich da letztes Jahr echt grottenschlecht gefahren, sehr schlecht Ski gefahren und hab dann auch noch Riesenfehler gemacht und hab mich nicht mehr qualifiziert, also bin 31. geworden. Das zweite Rennen war dann in Madonna, was ich eigentlich ganz gern mag, bin dort auch ausgeschieden. Und dann, ja, verfällt man schon, weil dann geht's in Januar rein und dann ist eigentlich unser kompletter Wettkampf innerhalb von 4-5 Wochen ist durch, also unsere Saison ist dann vorbei schon wieder. Und da musst du halt parat sein. Und dann bin ich schon so, habe ich schon gemerkt, boah, wie ich leicht unruhig werde und dann schon wieder in dieses, oh, jetzt muss ich dann aber. Und für mich war dann ausschlaggebendes Rennen in Zagreb letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ein totales Katastrophenrennen. Also dubioses Rennen, aber auf jeden Fall bin ich am Start gestanden und habe die ersten Tore runtergeschaut. Der vor mir gestartet ist, durchgefahren, sind zwei Stangen rausgeflogen. Die Stangen, die drin gestanden sind, sind kreuz und quer gestanden. Und ich bin dann am Start gestanden, dann macht der Startrichter die Startschranke zu und dann ich habe innerlich einfach nur lachen müssen. Gleichzeitig hat mich das aber total wieder erinnert, um was es hier geht. Also weißt du, das war so eine absurde Situation. Aber trotzdem war es ein Weltcup. Und trotzdem hätte das alles gezählt. Und das hat dann für mich auch wieder so das, diesen Druck rausgenommen und dieses, oh, heute muss ich, weil ich bin da gestanden und dachte mir so, Alter, wollt ihr mich gerade verarschen? Und hab mich aber dann wieder auch total in meinem Kopf so ein bisschen, das war wie so ein Reset, so, ah ja, Alter, darum geht's. Das, weißt du, das sind nur rote und blaue Stangen, es ist nur ein Skirennen und jetzt haben wir ein extrem lächerliches Skirennen irgendwie vor uns und trotzdem zählt's. Und das war für mich so ein bisschen einfach so, ah, okay, ich check's wieder, ja? Genau.
Aber das, also fall mir da gerne in die Parade, wenn ich das zu viel hineininterpretiere, aber dieses weniger Fehlervermeidung, mehr passieren lassen, finde ich, hat man auch, weil du Zagreb ansprichst, auch auf der Strecke gesehen bei deinem ersten Slalom-Weltcup-Sieg ein Jahr vorher in Zagreb, wo gerade der zweite Lauf eigentlich, du scheinst dich von der vermeintlichen Ideallinie mehr zu verabschieden und gehst mehr mit dem Gelände mit und mehr mit all den, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, den Unebenheiten, die dann halt eben so ein Rennen zu bieten hat. Und das war im Endeffekt das richtige Rezept. Also man scheint das ja auch irgendwie auf der Strecke zu sehen.
Total, und das ist auch ganz wichtig. Und ich sehe das auch eben bei ganz vielen, die damit so kämpfen. Dieser heute ist der Tag, heute muss ich. Und dann ist auch immer, weißt du, das ist ja so eine krasse Gratwanderung. Jeder will. Aber du musst es dann auch zulassen, weil wenn du, also ich finde, das beschreibt es am besten, du trainierst die ganze Zeit unterbewusst Prozesse im Training, weil da machen sich die wenigsten Gedanken drüber, oh, wie fahre ich denn jetzt die Passage oder muss ich da ein bisschen rausnehmen, sondern da geht jeder immer auf Volldruck und fährt es einfach, weil, und auch mit einer Leichtigkeit und mit einem Selbstverständnis, und dann funktioniert das auch oft bei den meisten. Und dann gehen die ins Rennen rein und denken sich, oh, jetzt heute muss ich aber und will ich gut sein, und fangen an in dieses System, das sie die ganze Zeit unterbewusst trainieren, fangen die an einzugreifen. Und dein Kopf ist verdammt nochmal zu langsam. Hast du keine Chance. Und du wirst, wenn du im Kopf eingreifst und sagst, oh, hier muss ich so fahren und das muss ich so, vergiss es, funktioniert nicht.
Vor allem ist ja, also im Skispringen ist das auch ganz extrem. Wenn man viel trainiert und auch gutes Niveau hat und dann beim Wettkampf meint man, man muss nochmal was drauflegen. Aber es ist ja unterbewusst, die Spannung an so einem Wettkampftag legt man automatisch immer mehr rein, auch wenn man es gar nicht bewusst macht, weil einfach durch das ganze Wettkampf-Feeling, so geht es mir, aber ich glaube, es geht eigentlich allen so, dass man dann einfach nochmal ganz anders eben Gas gibt, auch wenn man es gar nicht so will, wie einfach im Training.
Ja. Absolut, aber ich glaube, dass das dann schon auch sehr viel, also da hast du da bist du eh schon im Stadion, das extrem gut ist, oder? Weil das können nicht so viele, oder ich glaube, das unterscheidet dann auch oft, ob du es schaffst, wirklich in deinem Volk erfolgreich zu sein oder eben auch nicht. Dass du im Wettkampf sogar noch besser wirst und weil gibt's natürlich auch, also ich meine zum Beispiel Marco Odermatt ist bei uns auch so einer, oder der Hirscher war auch unglaublich. Der war im Training jetzt nicht überragend und in den Rennen hat er jedes Mal drauflegen können. Das natürlich ist extrem cool, wenn es jemand auch irgendwie so von Haus aus hat.
Aber ist es nicht vielleicht auch ein Punkt, der in den letzten Jahren noch krasser geworden ist? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal den Slalom-Weltcup letzten Winter anschauen, die Leistungsdichte ist mittlerweile so enorm gestiegen, das Niveau ist so ein krasses. Es gab sieben Sieger in 11 Rennen, wenn man Peking mal dazu zählt. Und das war in keiner Disziplin eigentlich so krass wie im Slalom. Und eigentlich geht es ja in jedem Rennen nur darum, sich komplett am Limit zu bewegen und Vollgas zu riskieren. Oder ich habe eigentlich nicht wirklich eine Chance.
Total. Und Ich finde aber, das macht es dann teilweise auch gar nicht so viel schwieriger, weil was ist die Option? Du hast keine Option. Du musst irgendwie, wie du sagst, immer voll riskieren und fahren einfach, was geht. Und da brauchst du nicht anfangen, taktieren und so weiter. Gleichzeitig musst du es aber auch hinkriegen, dass du, wie der Vinci eben auch schon gesagt hast, dass du dann nicht, weißt du, trainierst irgendwie mal mit deinem Teamkollegen und dann kommst du an Wettkampf irgendwie, ja, kommst du an Start und dann siehst du halt, gegen wen du fährst oder du weißt ja, gegen wen du fährst und dass du denkst, ah, die sind alle so gut und jetzt muss ich nochmal drauflegen. Nee, musst du nicht. Das ist am Schluss die Kunst, genau das zu zeigen, was du drauf hast im Training und genau deinen Stiefel herunterfahren. Und wenn du das schaffst, mehr kann ich ja nicht tun und den Rest kann ich nicht beeinflussen.
Was ich da immer ganz interessant finde, ist der Blick von komplett außen auf Sport. Ich habe da neulich was gelesen, da ging es jetzt aber um eine andere Sport, da ging es um Basketball, aber weil gerade im Fußball zum Beispiel, kurzer Querverweis, dass dann oft in der Berichterstattung darüber irgendwie herausgehoben wird, wie besonders trainingsfleißig jemand ist oder was für ein Eifer der hat oder drin steckt. Und in diesem anderen Text um Basketball, und ich glaube, es ist auf euch auch übertragbar, ist so, das ist keine Tugend, sondern das ist Grundvoraussetzung. Auf einem gewissen Niveau in der Spitze, also korrigiere mich auch gerne, so, aber da arbeitet jeder verdammt hart und opfert alles dafür, um auf diesem Level zu sein. Also den Unterschied macht das dann oftmals nicht mehr, sondern eben andere Komponenten im Kopf, wie du sie ansprichst.
Ja, absolut. Also, dass man, wie du sagst, dass du fleißig bist und irgendwie selbst angetrieben bist, das glaube ich mal so die Grundvoraussetzung. Aber ja, es gibt so viele, die so extrem schnell Skifahren können. Und da macht sicher einen Unterschied, ob du dann Rennen gewinnst oder irgendwie in die Top 10 fährst. Nur das mag sein, aber ja, das meiste der Kopf einfach. Und eben zu den wollte ich irgendwie nie gehören, wo ich mir so denke, so, ah, scheiße, am Schluss, du bist dir selber im Weg gestanden. Ich hätte das Potenzial gehabt, mal einen Weltcup zu gewinnen, aber letztendlich bin ich mir selber im Weg gestanden. Und dass ich das nie geschafft habe, da mich selber irgendwie so klar im Kopf zu machen, dass ich einfach meine Leistung bringen kann. Und ja. Das war was, hätte ich nie haben wollen.
Wie siehst du das Thema, weil wenn du sagst, es können so viele so schnell Skifahren, gibt es in Deutschland auch noch welche, die wirklich schnell Skifahren können? Und was denkst du, wie da in den nächsten Jahren, wie ist da dein Ausblick auf den Nachwuchs?
Ja, zum Beispiel der Holzmann Sebi, der hat auch vor 2 Jahren war der auf einem richtig, richtig coolen Weg. Das war das Jahr zum Beispiel, wo ich Zagreb gewonnen habe, da hat er sich ja auch in Zagreb qualifiziert und hast einfach gemerkt, hey, der hat irgendwie ein total cooles Mindset gerade, checkt dann auch, weil das ist dann auch oft so das Problem von Leuten, die sich nicht so oft qualifizieren oder noch nie qualifiziert haben. Für die ist der Weltcup dann so ein Riesending und oh, das ist so schwierig, sich da qualifizieren und da muss man extra gut sein und so. Und da habe ich dann zum Beispiel auch beim Sebi gemerkt, so, hey, der checkt auch so, hey, es ist auch nichts. Du musst jetzt keine Wundertaten vollbringen, um dich auch zu qualifizieren oder um auch mal Top 20, Top 15 zu sein. Das geht schon. Und das war richtig, richtig cool und drum war es einfach sau schade, dass er sich dann letzte Saison in der Vorbereitung so schwer verletzt hat. Ja, ansonsten der Dremel Anton, der jetzt vielleicht nicht skitechnisch nicht die allerbesten Voraussetzungen hat, dass aber ein Buckler ist, wo sich jeder eine Scheibe abschneiden kann. Also wirklich, das ist ein extrem fleißiger Typ. Und der für sich schon auch irgendwie ich habe so das Gefühl, der ist zum Beispiel auch die Saison so ein bisschen, ja, also entweder ich schaff's jetzt und es funktioniert und oder eben auch nicht. Also ich habe schon auch so das Gefühl, weil du brauchst ein gewisses Scheißegal, so eine Scheißegal-Einstellung gegenüber deines Sports. Auch wenn es ist natürlich keinem Scheißegal, aber du brauchst trotzdem eine gewisse Einstellung, wo du sagst, hey, mir ist egal, was passiert. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass der da auf einem coolen Weg ist und ich total gespannt bin, ich hoffe, dass es ihm heuer dann auch aufgeht. Und ansonsten Nachwuchs, es ist jetzt niemand, der irgendwie extrem raussticht, wo du sagst, hey, boah, da kommt einer richtig anmarschiert. Das leider nicht. Aber ja, ich würde den auch allen noch ein bisschen Zeit geben zum Entwickeln.
Aber da mal nachgefragt, weil du sagst, man braucht diese gewisse Scheißegal-Einstellung gegenüber dem Sport und es klingt es bei dir so, als hätte es auch seine Zeit gebraucht, die zu entwickeln oder zu finden für dich. Genauso wie bei anderen. Und es ist ja schon auch so, auf deutscher Seite, das Slalom-Team, der Jüngste ist der Himmelsbach mit 23 Jahren, sonst alle eher Ende 20. Fehlt es vielleicht ein bisschen in der Ausbildung, den Leuten auch diese Einstellung ein bisschen mitzugeben, weil so jetzt nach dem, was du uns spiegelst von dir, von anderen, brauchen die Jungs ja dann im Erwachsenenalter noch eine ganze Weile, um das irgendwie zu entwickeln, um das zu finden. Könnte man das auch früher irgendwie in die jungen Athleten reinkriegen quasi?
Ja, das ist ein total spannendes Thema, über das ich auch schon viel und oft diskutiert habe. Wie kriegen das zum Beispiel die Norweger hin, dass da ja 20-Jährige, 23-Jährige dastehen und irgendwie skifahrerisch und auch mental eine Reife haben, die ich mit 30 habe. Also die fahren dermaßen erwachsen Ski auch, das ist unglaublich. Und wie kriegen die das hin? Und ich glaube, am Ende ist es auf mehrere Sachen zurückzuführen. Ich glaube zum einen, dass vor allem bei den Norwegern Sport ganz allgemein einen ganz anderen Stellenwert hat, weil das ist ganz egal, wo du schaust, ob das im Nordischen ist, im Alpinen ist oder auch in der Leichtathletik. Die geben so Gas alle und da hat für mich einfach der Sport bei denen ganz anderen Stellenwert. Das nächste ist bei uns, was ich bei uns schon auch beobachte, ist, es heißt oft, ja, wir brauchen mündige Athleten und aber es wird im Endeffekt von Trainern und vom Verband oftmals so viel vorgegeben und so wird es gemacht und das wird heute so trainiert, das wird morgen so trainiert, dass die Leute auch irgendwann so ein bisschen abstumpfen. Die verlieren es beziehungsweise lernen es nie auch wirklich ein Gefühl für sich, für ihren Körper einfach zu entwickeln oder verlieren das auch und nehmen gar nicht mehr wahr, hey, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, was brauche ich nicht, sondern das wird halt alles so, ja, heute wird das gemacht, morgen jenes, dann wird dort zum Skifahren gefahren, dann trainierst du das, so und so viele Läufe und so weiter und weiter. Und am Schluss stehst du aber immer alleine am Start und da musst du, da hilft dir keiner mehr. Also das musst du dann selber machen. Aber die Leute sind eben im Vorhinein, die sind so konditioniert drauf, dass alles für sie gemacht wird, dass sie sich über nichts den Kopf machen müssen. Der Trainer sagt dir, wie viel du fährst, wann du fährst, was du trainierst, wie du trainierst. Was ja auch gut ist. Also für das ist ja auch ein Trainer da, aber das sollte eine Zusammenarbeit sein. Und da solltest du auch ganz viel, also ich mache das zumindest, ich rede auch ganz viel mit und diskutiere da mit meinen Trainern drüber. Und weil am Schluss stehst du am Start, hast du die Verantwortung, und es wird dir keiner helfen. Und da stehen dann oft, merke ich oft, stehen Leute am Start und sind dann wirklich, können es einfach nicht. Die können, weil die so abgestumpft sind und dann auf einmal stehen sie allein da und müssen ja selber mit dem Druck umgehen, selber mit Ängsten oder was weiß ich, was da alles in denen hochkommt, müssen sie umgehen und das können sie dann nicht mehr.
Ist das aber vielleicht auch in gewisser Weise ein Unterschied, finden Sie jetzt auch, bleiben wir mal in Deutschland, zwischen euren beiden Sportarten, weil wir, also bei dir, finden Sie, schon viel drauf geschaut haben. Wir haben auch mal mit deinem langjährigen Jugendtrainer Thomas Müller gesprochen etc. Und der Eindruck, den ich zumindest da hatte, war auch schon da, auch in jungen Jahren, es gibt eine ganz klare Zielstellung und natürlich auch eine gewisse Hilfestellung, um da hinzukommen, aber dazwischen war schon auch immer recht viel Freiraum für dich, wie du das umsetzt, oder?
Ja, also das ist bei mir persönlich und ich glaube bei uns eigentlich allen, die jetzt da so gut sind in Deutschland, bei uns ist eigentlich komplett das Gegenteil. Wir haben, also bei mir war der Übergang von meinem Heimtrainer dann zur Weltcup-Mannschaft, der war schon hart, weil ich wurde halt von tagtäglichem Training mit dem Trainer in quasi eine Mannschaft reingesteckt, wo 5, 6 Weltklasse-Athleten sind und da war dann der Junge, das war wurscht, um den hat sich niemand gekümmert. Deswegen habe ich mir halt mehr oder weniger dann selber helfen müssen und habe dann klar dann auch viel mit den Älteren zusammen trainiert, aber schon dann auch gemerkt, okay, ich muss selber die Erfahrungen machen und muss selber über mich Bescheid wissen und meinen Körper und ich kann nicht alles so machen wie gleich die Allerbesten und das hat mir sicher geholfen.
Nee, ich wollte sagen, ich finde es auch ein super interessanten Punkt, den du angesprochen hast, Linus, weil ich habe ein Interview gelesen mit einem ehemaligen Trainer von dir, Mario Mittermeier-Weinhandel, über den du ja auch gerade zum Skifahren gekommen bist, der gesagt hat, es scheint mittlerweile bis Mitte der 20er zu dauern, ein gestandener Athlet zu sein. Aber es gibt halt eben auch diese Ausnahmen, wenn du die Norweger ansprichst mit Atle Lee McGrath, mit Lukas Broughton, aber auch Clément Noël oder Alex Wienertzler. Und ich habe mir dann auch gedacht, ist es wirklich so okay, dass man sagt, Leistungssport ist Kopfsache. Es braucht eben einen gewissen Zeitraum, bis man auch irgendwie sein Limit vielleicht gefunden hat.
Total. Also ich glaube schon auch, dass das sehr individuell natürlich ist. Keine Ahnung, da spielen ja ganz viele Sachen mit rein. Da spielen auch sicher die Erziehung mit rein. Wie bin ich aufgewachsen? Wo bin ich aufgewachsen? Und das sind alles natürlich Faktoren, die sind bei jedem unterschiedlich. Aber trotzdem finde ich es eben extrem auffällig, was vor allem Norwegen da leistet. Es ist aber auch auf der anderen Seite total schwierig zu sagen, und das glaube ich, gibt es auch nicht so dieses, das ist es, das machen sie anders, sondern das sind ganz viele Faktoren. Und ja, ich finde es nur immer wieder irgendwie schade, weil, keine Ahnung, Deutschland muss ja auch nicht, wir werden nie irgendwie die Masse rausbringen jetzt im alpinen Skisport. Aber wenn so alle 3 Jahre ein Jahrgang wirklich es schafft, irgendwie dann ja in die Weltspitze zu kommen, wird es ja mehr als reichen. Und dass wir das nicht hinbekommen, das ja, das ist irgendwie total schade und muss aber auch irgendwie, also ich denke mir, das muss einfach möglich sein. Aber ja, ist ein langwieriges Thema.
Aber ist da vielleicht auch ein bisschen der Punkt, also gut, da weiß ich natürlich nicht, was da in Norwegen so viel anders ist, aber was ich mir denke, vielleicht auch ein gewisser Druck gepaart mit so einer Unselbstständigkeit, weil so viel für einen gemacht wird und vielleicht an einem gewissen Alter noch gemacht werden muss, der auf Kids da einprasselt. Ich habe ganz präsent im Kopf, das ZDF hat letzte solche, ob du das zufällig gesehen hast, die haben begleitet zum einen die Romy Ertl, die Tochter von Martina Ertl und ein anderes Mädchen im gleichen Alter, quasi auf dem Weg zum Skiprofi. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir, ja, schon krass. Also ich ich weiß nicht, ob ich dieses Kind sein möchte. Bei Romy Ertl natürlich so ein gewisses, man guckt genau hin, weil die Tochter von Martina Ertl. Und auch bei dem anderen Kind, da ist die ganze Familie extra dafür, damit sie irgendwie den Sprung in Profisport machen kann, aus Hessen in die Berge gezogen. Und das muss doch auch irgendwie ein wahnsinniger Pressure sein von klein auf.
Total. Ich hab's mir, also weißt du, dass ich stehe mir nicht zu, irgendwie über andere zu urteilen oder zu sagen, hey, das machst du richtig oder falsch, weil was ist richtig, was ist falsch. Aber trotzdem glaube ich für mich, dass die es richtig schwierig haben werden. Das kann wirklich voll aufgehen und dann sagt wieder jeder, ja, genau so musst du es machen. Aber es kann auch richtig, richtig in die Hose gehen. Was ich natürlich nicht hoffe. Aber sagen wir so, ich würde es anders machen. Vor allem, wenn du den Namen hast. Damit wir sie noch genug zu kämpfen haben.
Aber dann schauen wir vielleicht mal, also du würdest anders machen, aber vielleicht nochmal kurz auf deinen Weg, ist ja vielleicht doch auch nicht allen, die zuhören, so im Kopf klar. Wo kommt der Strasser eigentlich her? Wie lief das nochmal genau? Magst du uns nochmal kurz in einer Kurzfassung mit reinnehmen? Wie bist du zum Skifahren gekommen?
Ich bin aus München, bin München City aufgewachsen, also in Schwabing. Und meine Eltern sind seit über 30 Jahren nach Kitzbühel gefahren, haben da auch ein Haus damals gemietet gehabt. Meine Eltern sind einfach begeisterte Skifahrer gewesen, sind dort jedes Wochenende raus. Dann eben auch mit uns Kindern. Ich bin eins von drei Geschwistern. Oder eins von vier Kindern, also ich habe drei Geschwister, sind da jedes Wochenende rausgefahren zum Skifahren. Und aber meine Eltern hatten mit Skirennsport, also mit diesem Leistungssport, gar nichts am Hut. Also da ist nicht irgendwie, dass der Opa oder der Papa oder sonst wer mal Trainer oder Servicemann gewesen wäre. Genau, und irgendwann haben meine Eltern gesagt, hey, komm, lass doch mal die Kinder da einen Skiclub geben, was natürlich ganz kritisch ist, ein Münchner, der in Kitzbüheler Skiclub will. Und damals war dann eben...
Schwierig.
Ja, und damals war dann eben der Mario Weinhandel, der Skiclub-Trainer, und der hat sich halt dann hingestellt und gesagt, ja, der soll mal vorfahren. Dann bin ich vorgefahren, eine Fahrt, der hat gesagt, ja, den nehme ich mit. Und bin dann da so zum Skisport gekommen und zum Rennen fahren. Und da ist der Mario sicher auch ein ganz großes Puzzlestück irgendwie in meiner Karriere, weil ohne den wäre ich nie, hätte ich das wahrscheinlich nie angefangen und wäre auch nie so weit gekommen, weil der mir da ganz viel irgendwie mit auf den Weg gegeben hat und ist auch nach wie vor eine extrem enge Bezugsperson für mich. Und habe von da weg an dann so meinen Weg gemacht. Bin in Österreich auf die Schule gegangen, aufs Internat in Stams, was ich im Nachhinein sehr bereut habe, weil es nicht, also kann ich niemandem empfehlen, ist finde ich total, war einfach nicht der richtige Weg oder für mich zumindest nicht. Hab dann zum Glück noch in den letzten drei Jahren ans CJD nach Berchtesgaden gewechselt. War eine mega geile Zeit, kann ich wiederum jedem nur empfehlen. Und habe dort mein Abitur gemacht und habe dann mal kurz danach studiert, habe für mich auch gecheckt, hey, ich bin nicht der Typ, der beides auf einmal schafft und auch macht. Und habe dann von da weg gesagt, hey, ich konzentriere mich jetzt nur auf meine Karriere, auf Skifahren. Und ja,
da bist du.
Hier bin ich.
Was mir jetzt noch in den Kopf kam bei der Beschreibung deines Weges, wenn wir drauf schauen, okay, was ist, weil es wird so viel auch diskutiert, was ist mit dem Nachwuchs und kommt da was, kommt da nichts, muss man sich Sorgen machen? Dass es vielleicht so ein paar Killer-Faktoren zu viel sind. Also jetzt haben wir über die Faktoren gesprochen, wie Druck auf den Kindern, dass vielleicht so eine gewisse Erziehung zur Selbstständigkeit fehlt vielleicht hier und da. Da haben wir aber noch gar nicht über den ersten Killer-Faktor gesprochen, Geld. Also das ist ja wahrscheinlich das erste Argument. Skifahren ist mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob du mir da vielleicht widersprichst, aber ich würde sagen, Skifahren ist kein Volkssport mehr, weil es einfach sehr aufwendig, finanziell wie organisatorisch umzusetzen für Kinder.
Total. Ist ein totaler, kannst du ja anders sagen, ist ein totaler Elitesport. Ist ein absolut, ja, also krass, total krass. Ist auch eine, ist echt eine beängstigende Entwicklung, die wir da haben. Ja, das machen immer weniger, es wird immer teurer, es wird immer aufwendiger. Und ich kann natürlich auch jeden Elternteil irgendwie verstehen, der sagt, hey, warum soll ich mir das noch antun? Finanziell wie vom Aufwand her. Ja.
Kann man da irgendwas machen?
Total, doch. Da wären wir halt dann auch wieder da, wie wichtig ist irgendwie, wie wichtig ist Sport in unserer Gesellschaft? Und das sehe ich absolut nicht. Also da, man schaut gern Sport, aber wirklich Sport begeistert und ja, sind wir in Deutschland einfach nicht. Das ist so. Und das fehlt auch bei uns, die Begeisterung für den Sport wirklich in der Gesellschaft. Ja. Und wenn das bei uns nicht mehr wird, aber auch das geht ja wirklich von der Politik bis in die Gesellschaft durch. Das ist einfach, wir kriegen coole Unterstützung, aber ja, das ist einfach kein Vergleich eben zu Norwegen oder anderen Ländern.
Also das Verhältnis ist natürlich ein ganz anderes. Man muss schon sagen, die letzte Zahl, die ich mitbekommen habe, demnach sind 23 Millionen Deutsche in Sportvereinen. Das ist natürlich schon sehr viel,
ja.
Aber auf über 80 Millionen Einwohner gesehen, ja, dann vielleicht in Relation zu Norwegen, die insgesamt nur 5 Millionen Einwohner haben, stinken wir da mit Sicherheit ab in Deutschland. Und noch dazu Tendenz rückläufig, gerade seit Corona. Aber wenn du sagst, du kannst jedes Elternteil verstehen, dem das vielleicht auch irgendwo zu viel ist und es ist ein wahnsinniger Aufwand und eine Elitensportart, kann man da irgendwas gegen tun? Also gibt es irgendwas, was man jetzt tun könnte, um zu sagen, okay, wir kriegen wieder mehr Kinder, einfach weil wir es breiter zugänglich machen, wieder in den Skisport? Wenn wir so gewisse Hürden irgendwie abbauen, geht das überhaupt?
Ich denke mir, du musst doch dann irgendwie total vereinfachen. Also welche Entwicklung ich irgendwie erlebt ist, und ich kann mir jetzt vorstellen, das ist nicht nur im Skisport so, das ist ganz allgemein im Sport so, ist, dass die Eltern, die es machen, die werden dermaßen fanatisch und so wie es ich im Skisport miterlebt, denkt da jeder, er hat den neuen Marcel Hirscher. Was aber nicht, geht einfach nicht. was auch okay ist. Aber da wird dermaßen sich in diesen Skisport rein oder in den Sport reingefreakt mit Material und Trainer und wo die Kinder nicht überall, auf welchen Gletscher die nicht überall müssen, zu Jahreszeiten, wo ich denke, hä? Und ich glaube, du musst es dann wieder einfacher für die Leute gestalten, um zurückzukommen auch auf Leute, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben. Wirklich, früher gab's viel mehr so Dorflifte und das ist zum Beispiel auch was in Skandinavien richtig, richtig cool ist. Da hat jeder Ort hat seinen eigenen Lift. Und wenn es nur so ein kleiner Tellerlift ist. So einfach wieder mehr Leute, mehr Kinder dazu bringen.
Eine Frage hätte ich dazu noch. Und zwar, du bist, sofern wir das hier erwähnen dürfen, du bist werdender Vater.
Ja.
Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und dann natürlich die Frage dazu, also würdest du wollen, dass dein Kind, sollte es irgendwie Interesse zeigen, prinzipiell den Weg in Richtung, weil es geht ja bei den Alpinen auch sehr früh los bei Kindern, dass es in die Leistungsebene geht, dass es diesen Weg beschreitet.
Ja, nee, null. Also ich es ist, es wird ein Mädchen. Ich will dir auf jeden Fall Skifahren beibringen und der irgendwie, aber auch, keine Ahnung, ich finde es auch immer ganz wichtig, oder beziehungsweise ich beobachte es auch immer, so die besten Sportler sind die am komplettesten ausgebildet sind. Und irgendwie Kinder, und das durfte ich zum Glück auch, ganz viel Sportarten machen. Ich habe es geliebt, Sport zu machen als Kind. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich bin Ski gefahren, ich war im Turnen, ich bin lang ins Boxen gegangen. Und das sind alles so Sachen, die machen dich so zum kompletten Sportler. Und am Schluss habe ich mir eh das rausgepickt, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das wäre für mich so meine Wunschvorstellung, meinem Kind möglichst viel irgendwie zu zeigen, was es so alles gibt. Und die wird dann schon selber sagen, auf was sie Bock hat oder auch nicht. Und keine Ahnung, wenn es am Schluss ein total kreativer Kopf ist und sagt, ich bin kein Sportmensch und ich hocke halt lieber da und lese oder mal oder mache mir über andere Sachen Gedanken, ja, mega. Also braucht nicht meinen Weg gehen. Ist ein eigenes Lebewesen. Soll ihren eigenen Weg gehen.
Aber um da jetzt vielleicht mal einfach mal einen harten Cut zu setzen zu dieser ganzen, sagen wir mal, auch Nachwuchsdebatte, über die wir wahrscheinlich auch noch ziemlich lang diskutieren könnten, weil es einfach super viele Punkte gibt, über die man auch sprechen muss. Es ist jetzt so, wir haben Anfang November, Anfang Dezember geht bei euch im Slalom-Weltcup die Saison los. Es geht los in Val d'Isère, danach geht's nach Italien, nach Madonna di Campiglio. Anfang Januar steht in Garmisch der Nachtslalom an, dann geht's nach Adelboden, Weng, Kitzbühel, Schladming, die ganzen Klassiker im Januar. Auf was freust du dich denn am meisten?
Auf was ich mich am meisten freue, also auf welches Rennen?
Ja.
Mein persönliches Lieblingsrennen ist immer Adelboden. Das ist so das Gesamtpaket. Der Hang ist richtig, richtig geil. Die Kulisse ist Wahnsinn. Die Zuschauer, alles drumherum ist einfach. Und das kann ich ja nur jedem empfehlen, wenn jemand mal einen richtig coolen Weltcup sehen soll. Slalom wie Riesenslalom, ab nach Adelboden.
Große Party auch immer. Da wird Skisport gefeiert.
Ja, genau, aber total fair und mega schön. Die Österreicher Rennen Kitzbühel, Schladming sind auch coole Rennen, aber ist auch, das schöne Rennen so zum Zuschauen, wo der Sport wirklich im Vordergrund steht, ist schon Adelboden. Ist für mich unübertroffen.
Zum Abschluss, wir können festhalten, du bist Rennfahrer durch und durch und wie wir es ganz am Anfang schon hatten, wir haben da so ein kleines Vögelchen mit gelbem Kopf und es hat uns auch gezwitschert, du hast auch eine Rennlizenz für Autos, die du mal bei Audi gemacht hast, hast da wohl auch schon ein Auto versenkt.
Was?
Und uns wurde gesagt, du hättest da direkt ein Auto, Zitat, zu Schrott gefahren.
Nee, pass auf, ganz kurz, da muss ich mir jetzt noch kurz verteidigen. War richtig geil. Okay. Audi hat so Gastfahrer eingeladen für diesen Audi TT Cup, den gibt's mittlerweile schon gar nicht mehr. Und Audi hat mich eingeladen, und ich habe sofort ja gesagt natürlich, und zwar aber am Norrisring. Der Norrisring ist der Stadtkurs von Nürnberg. Die Auslaufzonen von diesem Stadtkurs in Nürnberg sind Betonwände. Du hast keine Auslaufzone. Du fährst einfach rechts und links sind Betonwände. Und sagen wir so, da ja ist hätte noch ein bisschen mehr Auslaufzone gebraucht, die war einfach nicht da. Dann mal so ein bisschen die Wand geküsst, aber alles halb so schlimm.
Na dann, aber die Frage, die dann auf der Hand liegt, Audi ab 2026 in der Formel 1, die wollen unbedingt einen deutschen Fahrer haben. Ich meine, in 4 Jahren kannst du im Skiweltcup noch viel mitnehmen und dann vielleicht ab auf den Bock rein in die Formel 1 mit dir.
Hätte ich total Bock drauf. Also ich bin wirklich so Rennsport oder beziehungsweise Motorsport bin ich voll dabei. Und das ist zum Beispiel schon was wir Skifahrer oder was bei uns Skifahren schon oft das fällt uns einfach, weil im Endeffekt ist das Autofahren oder der Motorsport und der Skifahren sehr identisch. Du musst eine Linie sehen und du musst deine Geschwindigkeit einschätzen können. Aber ich habe dann zum Beispiel bei diesem TT Cup gemerkt, das mit Linie und den Bremspunkt finden und alles, das passt. Aber das sind so Kleinigkeiten, die holst du, glaube ich, auch nicht mehr auf. So weißt du, aus der Kurve raus beschleunigen und da so einen Zug mitnehmen aus der Kurve raus. So, also wirklich, da geht es dann um Feinheiten. Das glaube ich, das musst du auch von Kindesbein auf, musst du das machen. Ansonsten ist der Zug abgefahren und da ist, glaube ich, für mich leider der Zug abgefahren. Also das Einzige, was ich mir auch noch so zutrauen würde, wäre so Hannawald-Liga, so hier ein bisschen GT Masters fahren oder sowas. Ich glaube, das hätte ich im Kreuz, aber da irgendwo ernstzunehmend was machen, nee. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren.
Aber dann schauen wir mal, ob wir dich mal irgendwann noch hinter dem Steuer bei irgendeinem Rennen sehen. Und freuen uns aber erstmal drauf, dich jetzt wieder auf dem Ski zu sehen. Viel Erfolg für die neue Saison. Wir werden das gespannt beobachten. Vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Aufnahme aus.
Vinzi, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du bist ja, wir haben darüber gesprochen, du warst diesen Sommer in Monaco und du bist jetzt auch nicht so weit weg über Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, vom Rennsport. Wäre das auch was für dich? Vielleicht mal.
Ah, ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich muss auch sagen, ich fand es richtig cool, da mal dabei zu sein, aber ich bin jetzt nicht so der Rennsport-Fan und ich glaube, ich mache lieber richtigen körperlichen Sport.
Oh, jetzt muss ich aufpassen. Schön.
Jetzt haben wir es doch geschafft, zum Abschluss dieser Folge wieder mal eine Gruppe Sportfans vollkommen gegen uns aufzubringen. Das könnt ihr, wenn ihr euch jetzt aufregen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden per E-Mail an team@shehappens.de oder über Instagram @she.happens.pod und könnt euch da auskotzen. Was wir aber noch kurz besprechen wollten, ein weiteres Ski-Alpin-bezogenes Thema. Es ist jetzt klar, 7 der ersten 8 geplanten Rennen bei den Alpinen fallen aus. Was erzählt uns das?
Dass man stark über den Wettkampfkalender nachdenken sollte. Das erzählt uns das, würde ich sagen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Parallelriesenslalom in Lech, der eigentlich fürs Wochenende angesetzt war, wurde jetzt eben offensichtlich wegen Schneemangels und ungünstigen Aussichten von der FIS abgesagt.
Das ist, glaube ich, die Sprache eindeutig in Richtung FIS vielleicht auch, dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, so früh, so viel schon in den Kalender zu planen. Wir planen deswegen gar nicht so weit voraus. Wir denken von Wochenende zu Wochenende, von Rennen zu Rennen. Und nächste Woche gibt's eine neue Folge Sherpens für euch mit Karl Geiger. Bis dahin habt eine wunderschöne Woche. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.
Ciao, tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Aufnahme aus.